Wir beginnen mit dem Gebet zum Heiligen Geist. Komm, o Tröster, Heiliger Geist, Licht, das uns den Tag verheißt, Quell, der uns mit Gaben speist. Komm und lindre unsere Last, komm, gib in der Mühsal Rast, komm, sei bei uns armen Gast. Glut, die unser Herz durchdringt, Beistand, der zum Ziel uns bringt, ohne den uns nichts gelingt. Halt uns, wo wir haltlos gehen, rate, wo wir ratlos stehen, sprich du, wo wir sprachlos flehen. Hauch, der Leben uns verleiht, lenk uns in der Erdenzeit, führ uns hin zur Seligkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das Priestertum, liebe Schwestern, liebe Hörerinnen und Hörer, das Priestertum ist die Liebe des Herzens Jesu. So hat der heilige Pfarrer von Ars, der Patron des Priesterjahres, es zum Ausdruck gebracht. Und vielleicht haben wir uns während der letzten Betrachtungen, als wir das heidnische und das alttestamentliche Priestertum betrachtet haben, die Frage gestellt, hat man da etwas von dem Pulsschlag des Herzens Jesu verspürt? Im alten Bund kam das noch nicht ganz durch, dass eigentlich in der Verbindung, die Gott zu den Menschen suchte, auch durch das Prophetentum und natürlich auch im priesterlichen Dienst, die Liebe Gottes uns in vollem Maße geschenkt ist. Wer war denn dieser Gott überhaupt, zu dem die Menschen Verbindung suchten? Wer war der eigentlich? Man kannte ihn alttestamentlich, wie wir manchmal sagen würden, als einen zürnenden oder strafenden Gott, zugleich aber auch als einen liebenden Gott. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir so lange die Treue bewahrt. So heißt es bei Jeremia einmal. Oder der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Das sind Gottesbilder, die uns auf der einen Seite die unglaubliche Fürsorglichkeit Gottes, auf der anderen Seite aber auch den Ernst der Sünde und den strafenden Gott vor Augen führen. Wer ist denn dieser Gott? Die Menschen wissen es eigentlich erst, seitdem Gott selber Mensch geworden ist. Jetzt ist er anschaulich geworden. Wir brauchen nicht einmal lesen und schreiben zu können, denn das Wort ist nicht Wort geworden, sondern Fleisch geworden. Das heißt, wir können es wirklich betrachten, am Kreuze hängend, die Liebe Gottes verbluten, bis zum letzten Blutstropfen sich hingebend. Das ist die Liebe Gottes, die den Menschen wieder heimholen und mit Gott versöhnen will. Das ist der priesterliche Dienst. Theologisch wird das etwa so in der Heiligen Schrift verarbeitet, bei Hebräer im Kapitel 4 und 5. Wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwäche, sondern einen, der in allem, wie wir, in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. Denn jeder hohe Priester wird aus den Menschen ausgewählt und für die Menschen eingesetzt zum Dienst vor Gott, um Gaben und Opfer für die Sünden darzubringen. So hat auch Christus sich nicht selbst die Würde eines hohen Priesters verliehen, sondern der, der zu ihm gesprochen hat, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt, wie er auch an anderer Stelle sagt, du bist Priester auf ewig nach der Ordnung des Melchisedek. In diesen wenigen Worten ist das Wesentliche über das Priestertum Christi ausgesagt. Das ist insofern verwunderlich und erstaunlich, weil Jesus sich selber diesen Titel niemals beigelegt hat. Wenn er von sich selber spricht, dann spricht er vom Menschensohn. Oder er spricht in diesen Bildern wie: Ich bin der gute Hirte. Aber er hat niemals sich als Priester bezeichnet, auch nicht als König. Das hat natürlich alles seinen Grund, weil es damals bei seinen Zuhörern Erfahrungen und Bilder von Priestertum gab, die absolut nicht deckungsgleich waren mit dem, was Jesus für uns sein wollte. Das wäre zum sofortigen Missverständnis geworden und die hohen Priester hätten sofort einen Rivalen entdeckt, wie auch Herodes schon einen Rivalen in dem kleinen Kind von Bethlehem zu finden meinte und ihn deswegen auszumerzen versuchte. Jesus hat sich diese Titel niemals zugelegt, im Gegenteil. Wenn die Leute kamen und wollten ihn zum König machen, hat er das von sich gewiesen, ist weggegangen. Denn die Art von König, wie die Menschen sich das vorstellten, wollte Jesus nicht verkörpern. Schaut sie doch an, die da Macht ausüben unter den Völkern, wie sie die Menschen unterdrücken und ausbeuten. Bei euch aber soll es nicht so sein, sagt er. Wer unter euch groß sein will, der soll der Letzte von allen werden und der Sklave aller. Das ist eine völlig neue Form, sich als König oder Priester darzustellen. Jesus gebraucht anstelle dieser Titel, die so missverständlich waren, das Bild vom guten Hirten. Das war den Menschen damals auch vertraut, auch aus prophetischen Worten des Alten Bundes, sodass sie in etwa eine Vorstellung haben konnten, dass es einen Hirten gibt, der mehr ist als ein guter Hirte. Jesus sagt ja, ich bin ja nicht nur der, der das Kranke verbindet und das Verlorene sucht, sondern ich bin sogar der, der sein Leben hingibt für die Schafe. Und damit hat er eine wichtige Aussage über den priesterlichen Dienst gemacht. Vor allem, wir kommen noch darauf zu sprechen, wenn wir das, was der Priester Jesus Christus im priesterlichen Dienst tut, betrachten, dann müssen wir doch sagen, das alles spielte sich ja gar nicht in einem kultischen Rahmen ab. Wir feiern es als Liturgie, Weihnachten. Wie schön sind die Gottesdienste zu Weihnachten. Oder die Leidenstage in der Karwoche, den Karfreitag. Wie schön ist die Karfreitagsliturgie. Und dann natürlich die Auferstehung. Wie großartig, wie groß ist die Freude, wenn das Halleluja nach der langen Abstinenz der Fastenzeit wieder erklingt in den dunklen Raum hinein und es wird Licht und die Lichter vermehren sich und es wird hell und die Sonne geht auf, strahlendes Osterfest. Das ist ein liturgisches, ein rauschendes Fest. Bei Jesus hat sich das nirgends in einem liturgischen oder kultischen Raum abgespielt. Weihnachten in einem Stall vor den Toren von Bethlehem und nicht im Tempel von Jerusalem. Und sein Leiden nicht auf irgendeinem Altar im Tempelbezirk von Jerusalem, sondern außerhalb der Stadt auf dem Hinrichtungshügel, auf dem die Verbrecher üblicherweise hingerichtet worden sind. Und seine Auferstehung aus einem Grab, das ein ganz gewöhnliches Grab einer Familie war, das man ihm zugebilligt hatte, von dem der Stein weggewälzt war. Da waren keine Weihrauchschwaden zu sehen und keine gregorianischen Gesänge zu hören. Da sind keine Priester aufgezogen mit wallenden Gewändern und Chöre aufgetreten. Es spielte sich im Leben Jesu das wichtigste priesterliche Tun nicht im liturgischen Raum ab. Er hat den liturgischen Raum nicht verschmäht. Es war ihm eine Freude, zum Tempel hinaufzuziehen nach Jerusalem, wie das für jeden gläubigen Juden eine Freude war. Er ist in die Synagoge gegangen, wie wir heute Morgen noch im Evangelium gehört haben, wo er in der Synagoge von Kaphanaum gelehrt hat und den Menschen die Schrift ausgelegt hat. Aber für ihn war die Kanzel größer, weiter. Der Wortgottesdienst spielte sich auf den Bergen ab, wo Tausende sich um ihn lagerten und er tagelang zu ihnen sprach. Oder am Ufer des Sees von Genezareth, wo er in ein Schifflein stieg und zu der großen Menge der Leute sprechen konnte. Bei meinem einzigen bisher stattgefundenen Besuch in Israel, in der Heimat Jesu, sind wir auch an eine Stelle am See Genezareth gekommen, wo so eine Art von der Natur gebildete Amphitheater-Situation war. Und man sagte, hier hat Jesus vom Schiff aus zu den Menschen geredet. Als ich das sah, dachte ich, besser konnte ein Ort nicht geeignet sein, um zu so vielen Hunderten von Menschen zu sprechen. Akustisch ganz raffiniert ausgesucht, denn Jesus war genau im Brennpunkt von diesem Amphitheater, sodass er von dort aus von jedem in gleicher Weise gehört werden konnte. Also Jesus wusste, wie er den Menschen begegnen und wie er sie ansprechen sollte. Aber wie gesagt, sein priesterlicher Dienst spielte sich mehr im allgemeinen Leben ab, auch im verborgenen Leben von Nazareth. Die 30 Jahre in der Familie waren keinerlei verlorenen Jahre, wo Jesus etwa in der Wartestellung war, um endlich einmal loszulegen mit seinem priesterlichen Dienst. Auch die Hingabe an den Willen des Vaters in den alltäglichsten Diensten, in den gewöhnlichsten Verrichtungen, ist priesterlicher Dienst. Damit will Jesus uns einen Raum anweisen. Wir wollen ja immer gleich auf die Kanzel steigen oder an den Ambo gehen. Ich erinnere mich, ein Buch einmal im Schaufenster gesehen zu haben über den Dienst des Laien in der Kirche. So etwa hieß der Titel des Buches, Dienst des Laien in der Kirche. Und was war für ein Bild zu sehen? Nicht ein Mann an der Hobelbank oder an der Werkbank oder am Schreibtisch oder in der Familie mit den Kindern, sondern ein Mann in Schlips und Kragen am Ambo stehend eine Predigt halten. Ja, das ist es ja gar nicht. Jesus hat uns einen ganz anderen Raum für den priesterlichen Dienst zugewiesen, wie er selber ihn ja eingenommen hat. Diese Alltäglichkeit, die uns oft manchmal so mühsam ist, die hat er zu einem Ort der Hingabe gemacht. Denn es gibt in Jesu Leben keine Sekunde, die ausgespart gewesen wäre von seinem priesterlichen Dienst. Jesus war, um es noch einmal zu sagen, niemals privat. Niemals nur für sich. Sodass er also auf seinen Rock an den Nagel gehängt hätte, sagte so, und jetzt mache ich Urlaub. Es gibt Priester, die sagen, ich mache jetzt Urlaub und da halte ich jetzt 3 Wochen lang keine Messe, weil ich Urlaub mache. Ich bin außer Dienst. Diese Art von Denkweise hat es im Leben Jesu nie gegeben. Warum ist aber nun das Wirken und priesterliche Tun Jesu so einzigartig? Warum ist sein Priestertum einmalig und alle priesterlichen Dienste gewissermaßen in sich enthaltend und zusammenfassend? Und warum kann Jesus kompetent als Priester wirklich das vollziehen, was die Menschen von immer, von Anfang an ersehnt haben? Versöhnung mit Gott. Weil er der einzige Brückenbauer war, den es zwischen Gott und den Menschen je gegeben hat. Pontifex heißt der Brückenbauer. Pontifex Maximus, das ist der höchste Priester, und diesen Titel trägt ja auch der Papst, wenn er offiziell benannt wird, der Pontifex Maximus. Aber natürlich wissen wir, dieser Titel ist von Jesus, den Menschen vielleicht übertragen, aber trifft nur auf ihn zu. Warum? Weil die beiden Brückenpfeiler, die eine Brücke tragen, oder die beiden Widerlager, die eine Brücke ausmachen, auf der einen Seite der Kluft und auf der anderen Seite der Kluft, die den Menschen von Gott trennt, beides Mal von Christus besetzt sind. Er ist auf der Seite Gottes, wahrer Gott, und auf der Seite der Menschen, wahrer Mensch. Und deswegen kann er als Gott zu den Menschen sprechen, mit der Vollmacht Gottes, wie wir heute Morgen im Evangelium gehört haben. Er redet wie einer, der Vollmacht hat. Er kann sogar das, was er sagt, bewirken. Wenn er zum Beispiel sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Mit göttlicher Vollmacht. Und er kann zugleich von der Seite der Menschen die ganze sündige Menschheit als Mensch vor Gott repräsentieren. Er steht vor Gott mit der ganzen Armseligkeit des durch die Sünde geschändeten Menschen. Er ist, um es noch einmal zu sagen, wie der heilige Paulus es ausdrückt, für uns zur Sünde geworden. Der Hebräerbrief versucht es ein bisschen zu erklären, wenn wir es eben gehört haben. Er war ein mitfühlender Hoherpriester. Das mitfühlend konnte er nur sein, weil er selbst Mensch war. Er war also nicht der göttliche Almosengeber, der sich einmal vom Himmel herunter neigte, den Menschen ein paar Kupfermünzen göttlicher Gnade zugeworfen hat, um sich dann schnellstens wieder aus dem Gestank menschlichen Dunstkreises zu entziehen, sondern er ist in diesen Dunstkreis eingestiegen. Er hat Menschengestalt angenommen mit all der Zerbrechlichkeit und Anfälligkeit, die mit dem Menschsein verbunden ist. Der mitfühlende Hohepriester. Der Hebräerbrief geht noch weiter. Er erklärt ja auch, warum. Weil er in allem in Versuchung geführt worden ist. Jesus hat die Sünde gekannt, sowohl von der Seite der Versuchung, die er selbst erlitten hat, wie auch von der Seite der Geschändeten, durch die Sünde in Schande gestoßenen Menschen, die er vor sich hatte. Man kann sagen, weiter konnte die Solidarität dieses Heiligen nicht gehen, als bis zu diesem Punkt, wo der Mensch jetzt nur noch Ja sagen müsste zur Sünde. Und das hat er nie getan. Aber er hat die Versuchung bis ins Letzte erlitten. Wenn also je ein Mensch in Finsternisse eingetaucht ist, von Zweifeln, von Selbstzweifeln, von Depressionen oder von Suizidgedanken, dann dürfen wir wirklich wissen, Jesus kennt diese Versuchung. Er hat diese furchtbaren Einsamkeiten erlitten. Er war ja immer ein einsamer Mensch. Mitten unter den Jüngern und in der Menge nie verstanden. Wie oft hat er sich verzweifelt an die Jünger manchmal gewandt und sagte, habt ihr das doch noch immer nicht begriffen? Ich habe es euch doch schon so oft gesagt. Er spricht von seinem bevorstehenden Leiden. Und kurz darauf streiten sich die Jünger, wer von ihnen der Größte ist. Er spricht von seiner Erniedrigung und die sprechen von ihrer Karriere. Habt ihr denn immer noch nicht begriffen? Jesus stand immer da als der Unverstandene. Ich kann mir vorstellen, dass er manchmal in den Stunden, in denen er nachts zum Vater betete, seine ganze Armut und Angst dem Vater zugeschrien hat. Also er ist wirklich Mensch gewesen. Es heißt er sogar so bei Hebräer im selben Kapitel 5, als er auf Erden lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte, und er ist erhört und aus seiner Angst befreit worden. Jesus kannte die Angst. Wissen Sie, was Angst ist? Also ich habe das als Kind so erlebt, wenn ich im Dunkeln abends im Dorf die Milch holen musste beim Bauern, dann habe ich Angst verspürt, einfach weil es dunkel war. War kein Licht zu sehen. Und ich habe vor Angst gepfiffen und gesungen und habe versucht, mir irgendwie einzubilden, irgendwie so präsent im Raum zu sein. Aber wenn da irgendwo in der Finsternis etwas nicht auszumachen war, was sich da bewegte, etwas, was nicht von seinen Konturen erkennbar war, dann überkam einem doch die Angst. Die Angst hat es immer mit irgendwelchen Wesen zu tun, die nicht auszumachen sind. Sobald das Licht angeht, ist ja alles klar. Aber wenn es dunkel ist, ist alles geheimnisvoll und furchterregend. Und diese Ängste können die Seele befallen, wo alles finster ist. Man sieht nichts mehr, hat keinen Lichtstrahl mehr. Jesus kannte diese Angst. Und zugleich, als wahrer Gott, konnte er vollmächtig Worte der Vergebung sprechen. Er hatte eben diese Vollmacht, die einst aus dem Nichts Himmel und Erde erschaffen hatten. Die war mit ihm auf diese Erde gekommen, diese Vollmacht. Im 1. Timotheusbrief schärft der heilige Paulus seinem Schüler ein, das Wort ist glaubwürdig und wahr. Und es ist wert, dass man es beherzigt. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Diesen Satz sollte man sich wirklich auswendig merken, weil das die gesamte Sendung Christi umfasst. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Nichts anderes. Wer etwas anderes aus Jesus macht, einen Sozialarbeiter, einen guten Menschen, einen Schamanen, einen politischen Aufrührer, weiß Gott was auch immer, der wird nicht verstanden haben, dass die eigentliche Funktion Jesu eine priesterliche Funktion war. Priesterliche Funktion heißt von Sünden retten. Dazu ist er in die Welt gekommen. Oder Hebräerbrief, Kapitel 1, er trägt das All durch sein machtvolles Wort und hat die Reinigung von Sünden bewirkt, den priesterlichen Dienst vollzogen. Er, der das All durch sein mächtiges Wort trägt. Solche Worte müsste man noch tiefer verkosten, denn das All, die Welt, diese Erde, unser Leben, geht beständig aus seinem Wort hervor und wird getragen. Wenn er seinen Geist zurückzöge, wie es in einem Psalm heißt, würde alles in sich zusammenfallen, ins Nichts zurück. Er trägt das All. Oder, wie es im 2. Korinther der heilige Paulus noch einmal sagt, Gott hat uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen. Das wäre jetzt das, was wir als nächsten Schritt vielleicht morgen zu bedenken hätten, dass dieser priesterliche Dienst von Christus auf die Kirche übergegangen ist. Er hat uns mit dem Vater versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen. Es muss ein unglaubliches Ereignis gewesen sein, wie es Lukas im 5. Kapitel seines Evangeliums schildert, wie Jesus in einem Haus in Kapernaum ist und zu den Menschen spricht, wiederum nicht im kultischen Raum, nicht im Rahmen einer Liturgie. Die Leute sind um ihn versammelt. Sie kommen von allen Seiten. Jeder hat so seine Wünsche, Vorstellungen, Erwartungen. Viele wollen ihre Kranken geheilt haben, hängen da wie eine Traube an dem Haus. Aus jeder Luke möchte man die Stimme Jesu vernehmen, soweit das überhaupt möglich ist. So ist er belagert. Und da kommen vier Männer und bringen auf einer Tragbare einen Mann daher, der gelähmt ist. Da ist kein Durchkommen zu Jesus. Also werden sie ganz kreativ und sportlich und steigen aufs Dach, decken die Ziegel ab und lassen den Gelähmten vor den Augen Jesu nieder. Jetzt hat Jesus ein Problem oder eine Aufgabe. Und die Leute sind jetzt sehr erwartungsvoll. Was wird jetzt passieren? Wird er dieses Problem lösen? Er löst es, aber auf seine Weise. Er sagt ganz unerwartet zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Das war eine historische Stunde. Wenn wir den Evangelien Glauben schenken dürfen, war dieses das erste Mal in der ganzen Menschheitsgeschichte, dass ein Mensch mit der Vollmacht Gottes dieses Wort gesprochen hat. Was auch wirklich genau das bewirkte, was in diesem Wort sich ausdrücken wollte. Sündenvergebung. Das erste Mal in der ganzen Menschheitsgeschichte war dieses Wort jetzt unter uns Menschen. Das ist etwas Unglaubliches gewesen. Sie können sich vorstellen, welche Reaktion es bei den streng gläubig dogmatisch denkenden Juden hervorgerufen hat. Wer ist der, dass er es wagt, eine solche Gotteslästerung auszusprechen? Denn Sünden vergeben kann nur Gott. Natürlich könnte man in Klammern schreiben, also könnte doch Jesus auch Gott sein. Aber zu der Folgerung sind sie nicht gekommen, weil sie sich zu sehr an dem Menschsein Jesu gestoßen haben. Wer ist der, dass er es wagt, eine solche Gotteslästerung auszusprechen? Nun, das war für den Gelähmten überhaupt keine Frage mehr. Denn für ihn war bereits das Licht in seinem Herzen aufgegangen. Der wusste inzwischen, was Erlösung von Sünden war, wo die anderen noch darüber dogmatisch diskutierten. Er hatte sie ja erfahren. Denn es war eine für die Menschen nicht wahrnehmbare Interaktion zwischen dem Gelähmten und Jesus passiert. Ist ja klar. Kann ja gar nicht anders sein. Denn Jesus hat ja nicht zu jedem x-beliebigen gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Sondern da muss doch im Menschen etwas da sein, was danach schreit, was sich vor Gott bekennt, was Sehnsucht nach Erlösung hat. Und ich bin sicher, als der Gelähmte Jesus in die Augen schaute und Jesus ihn anschaute, dass der Gelähmte in den Augen Jesu eigentlich erkannte, seine eigene Sündigkeit im Spiegel der Heiligkeit dieses Menschen vor ihm. Und das hat ihm auf einmal bewusst werden lassen, dass das Problem, das ihn dahin geschleppt hatte vor die Augen Jesu, gar nicht sein eigentliches war, seine Lähmung, sondern diese Unwürdigkeit im Angesicht dieses Heiligen und dann diese tiefe Sehnsucht, so möchte ich auch sein. Und ich bin sicher, dass dieser Mann auch gar nicht mehr das Problem hatte mit seiner Lähmung. Sie hätten ihn wieder wegtragen können, aber er war frei und beschenkt. Aber Jesus hat um der Hartherzigkeit der umstehenden Dogmatiker, hat er dann gesagt, nun gut, also wenn ihr nicht glaubt, dass ich keine Vollmacht habe über die Sündenvergebung, dann glaubt mir doch wenigstens, dass ich die Vollmacht habe über die Krankheit. Dann spricht er das Wort und der Mann steht auf, nimmt sein Bett und ist doppelt beschenkt nach Hause gegangen. Aber das Erste war das Wichtigste. Wenn Sie bei Lukas weiterlesen, zwei Kapitel später, das erste war Kapitel 5, das zweite war Kapitel 7. Da ist Jesus im Hause eines Pharisäers eingeladen und sie sitzen dort um den Tisch bei einem Mahl. Und dann kommt etwas völlig Unvorhergesehenes, Unerwünschtes, Unprotokollarisches. Eine stadtbekannte Sünderin, eine Dirne, betritt den Raum. Nun hat Jesus wieder ein Problem. Erstens war es der Gelähmte, es ist diese Dirne. Wie wird er reagieren? Das ist wiederum die Frage der Dogmatiker. Wenn er wirklich Gottes Geist hätte oder ein Prophet wäre, dann müsste er doch wissen, was das für ein Weib ist. Und was sagt Jesus zu dieser Frau? Deine Sünden sind dir vergeben. Zum zweiten Mal. Und dann ist es interessant, die Reaktion der Anwesenden. In Kapernaum haben sie noch gesagt, wer ist das, dass er eine solche Gotteslästerung auszusprechen wagt? Jetzt fragen sie, wer ist das, dass er sogar Sünden vergeben kann? Sie spüren, es hat sich etwas ereignet. Es lässt sich nicht wegleugnen. Hier ist eine Vollmacht, über die noch kein Mensch vor uns verfügt hat. Und diese Vollmacht ist mit Jesus in diese Welt gekommen. Jesus hat gewissermaßen, wenn man so will, eine Anleihe an seinen Erlösungstod gemacht und die endgültige Erlösung, die er bewirkt hat in seinem Leiden, obwohl das natürlich nicht so ganz stimmt. Denn wir dürfen das Leiden Christi von seinem Leben gar nicht abtrennen. Sein ganzes Leben war nichts als Hingabe an den Willen des Vaters, Opfer für die Menschen an Gott. Und das Leiden war nur die sichtbare Vollendung dessen, was immer schon in seinem Herzen als Hingabebereitschaft gegenwärtig war. Insofern geschieht es genau aus diesem Erlösungswerk heraus, dass Jesus sagen kann, aus dem Erlösungswerk heraus, deine Sünden sind dir vergeben. Und es ist wunderbar geschildert und Gott sei Dank uns erhalten, dass Jesus aus dem letzten vollendeten Tun des Erlösungswerkes, als er am Kreuze hing, wiederum eine Sündenvergebung ausgesprochen hat. Sogar eine Heiligsprechung, die erste Heiligsprechung in der Geschichte der Menschheit, wo er zu einem Verbrecher sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das war eine Sündenvergebung. Da hat Jesus direkt aus dem Erlösungsgeschehen heraus den Menschen die Zuwendung der Gnade gegeben. Frischer konnte es gar nicht sein. Aus einem größeren Ursprung konnte es gar nicht kommen, als hier aus dem Herzen Jesu. Also, Priestertum ist die Liebe des Herzens Jesu. Jesus wendet sich voll Liebe diesen Menschen zu, die so arm sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er wird zum Hirten, der sein Leben hingibt für seine Schafe. Ich erinnere mich an ein Taufgespräch, das ich in Fulda in unserer Gemeinde hatte. Da kam ich zu einem konfessionell gemischten Ehepaar, eher evangelisch, sie katholisch. Und natürlich im Verlaufe des Taufgesprächs fragt man die Eltern, warum möchten sie eigentlich ihr Kind ausgerechnet katholisch getauft und erzogen wissen? Worauf dann die zu erwartende Antwort kam, na ja, in Fulda ist ja alles katholisch und da muss auch das Kind einigermaßen so sich der Mehrheit anschließen. Das ist so typisches Massendenken. Gell? Na ja, dann sagt, und dann natürlich wieder der Zusatz, den Sie alle kennen, wir glauben ja alle an den einen Gott. Ja, dann habe ich dann die beiden Eltern gefragt, glauben Sie denn nicht, dass es doch einen Unterschied geben könnte zwischen evangelisch, katholisch? Nö, sagten die, das sehen wir eigentlich nicht. Na ja, sagte ich, es gibt manchmal Dinge, die nicht nur unterschiedlich sind, sondern sogar widersprüchlich. Ja, wie meinen Sie das? Da sagte ich, ich will Ihnen nur mal ein Beispiel sagen. Ein Widerspruch wäre, wenn jemand behauptet, Jesus war nur ein Mensch. Und ein anderer würde behaupten, Jesus war Gott und Mensch. Das wäre ein Widerspruch. Dann guckten die beiden mich an und sagten, aber uns wäre das doch egal, ob Jesus nur ein Mensch war oder auch Gott war. Da sage ich ja, Augenblick mal, wenn er nicht Gott war, dann hatte er ja gar keine Vollmacht, Sünden zu vergeben. Ja, sagten sie, ach, das ist für uns eigentlich gar nicht so wichtig. Und dann fragte ich sie, und was machen Sie mit Ihrer Schuld? Und wo gehen Sie hin mit Ihrer Sünde? Und dann sagten sie, ja, das machen wir mit uns selber aus. So, und diese Leute wollen ihr Kind katholisch getauft wissen und wissen gar nicht, wer Jesus Christus ist und was Taufe im Tiefsten bedeutet. Ich hätte jetzt mit den Leuten einen Kurs über 2 Jahre machen müssen, damit sie wenigstens ungefähr begreifen, was Christentum bedeutet. Dass Christus wirklich diesen priesterlichen Dienst uns geleistet hat und aus diesem priesterlichen Dienst Taufe überhaupt nur möglich ist, weil er als Gott die Vollmacht hat, die Menschen mit Gott zu versöhnen. Das müsste man den Menschen erstmal erklären. Die meisten verstehen das überhaupt nicht mehr. Für die ist Taufe ein bloßer, äußerer, ritueller Akt, der zu einer Zeremonie gehört, wie eben im Leben des Menschen manche Zeremonien ganz sinnvoll und schön sein können, weil sie das Leben eben ein Stück umranken und verbrämen. Aber ansonsten haben wir mit diesem Christus nichts zu tun. Ob er Gott war oder Mensch, ist uns doch alles egal. Ja, darum kommt's ja an. Das ist ja genau die Frage, die damals die Menschen zutiefst bewegt hat, die die Kirche zu allen Zeiten umgetrieben hat. Wir werden morgen den Gedenktag des heiligen Hilarius von Poitiers feiern. Ja, dieser arme Mann ist das Opfer dieser Auseinandersetzungen geworden, die damals ganz heiß geführt wurden um das Thema, War Jesus wirklich Gott und Mensch oder nur ein Mensch, der begnadet war? Im katholischen Katechismus lesen wir unter der Nummer 1545, das Erlösungsopfer Christi ist einmalig und wurde ein für allemal vollzogen. Und doch wird es im eucharistischen Opfer der Kirche gegenwärtig. Das Gleiche gilt vom einzigen Priestertum Christi. Es wird durch das Amtspriestertum gegenwärtig gemacht, ohne dass dadurch die Einzigkeit des Priestertums Christi Abbruch erleiden würde. Und deshalb ist allein Christus wahrer Priester, die anderen aber sind seine Diener. Das ist also der katholische Katechismus, der darauf hinweist, dass es nur die Einmaligkeit des Opfers gibt und nur die Einmaligkeit des Priestertums gibt. Wenn wir heute Morgen in der Heiligen Messe beim Evangelium das Wort hörten, wie die Leute erstaunt ausriefen, als Jesus in der Synagoge von Kapharnaum war, das ist ja eine ganz neue Lehre, die er vorträgt. Dann habe ich ihn ja klarzumachen versucht, neu bedeutet frisch aus dem Ursprung. Aus dem Ursprung des Herzens Gottes heraus. Und das ist jederzeit für uns da und immer neu. Und so ist auch der Opferdienst Christi zwar einmalig historisch geschehen, aber jederzeit aus diesem Ursprung neu erfahrbar und erlebbar. Jede heilige Messe ist sozusagen eine, ja, in unsere Zeit hineingeholte Vergegenwärtigung dieses historischen Ereignisses, das eigentlich überzeitlich oder in einer Zeitdichte jederzeit für uns erfahrbar ist, wenn wir uns in diesem Ritus Gott nähern. Und der Priester selbst ist nichts anderes als die zeitliche Gestalt für diese Überzeitlichkeit des Priestertums Christi, das jetzt wirkt, wo der Priester handelt, weil sozusagen Christus durch ihn seinen priesterlichen Dienst jetzt aktuell fortsetzt. Aber es ist nur Christus, der Handelnde, und niemand anders. Ich versuche das den Kindern im Kommunionunterricht dadurch klarzumachen, dass ich sage, hört zu, bei der Erstbeichte, schaut mal, was ich da anhabe. Eine Stola. Das Wort müssen Sie natürlich erstmal lernen, was eine Stola ist. Eine Stola. Und denkt dran, immer, wenn ein Priester eine Stola trägt, dann ist es Christus, der handelt. Daran könnt ihr Jesus erkennen am Priester. Wenn er eine Stola trägt, ist es Christus, der handelt. Deswegen trägt der Priester dieses Erkennungszeichen, damit Jesus sich in der ganzen Welt gegenwärtig machen kann, damit kein Mensch sagen kann, wir haben ihn nicht erlebt. Nein, Jesus ist nicht an Raum und Zeit gebunden mit seinem Erlösungswerk, obwohl es Raum und Zeit gebunden historisch sich ereignete, ist es im Eigentlichen doch nicht an Raum und Zeit gebunden, weil es göttliches, vollmächtiges Tun ist. Und deswegen kann es an allen Orten zu jeder Zeit durch einen Priester repräsentiert, vergegenwärtigt und aktualisiert werden. Ist doch wunderbar. Das ist sozusagen, ist das die Harry Potter'sche Zeitmaschine gewissermaßen, die liturgisch hier unter uns waltet, dass wir, weiß Gott, 2000 Jahre zurückversetzt uns jetzt am Abendmahlstisch mit Jesus erleben, wenn wir die Heilige Messe feiern. Und unsere Kommunionkinder haben das einmal ganz geschickt gemacht. Heute im Zeitalter des Computers, wo man Bildbearbeitungsprogramme im Computer hat, da haben sie das Bild von Leonardo da Vinci, das Abendmahl, genommen und haben statt der Köpfe der Apostel ihre Köpfe draufgesetzt. Und siehe da, es entstand ein aktuelles Abendmahlbild. Genauso ist die Liturgie. Wir sind die, die mit Jesus am Tisch sitzen, im Abendmahlsaal. Jesus ist bei uns. Wir sind im Ursprung, es ist alles neu. Jede heilige Messe, die mit dieser Gesinnung gefeiert wird, ist eine Primizmesse. Ich habe also schon tausende Primizmessen gefeiert, weil es immer wieder neu war. Ich kann nie sagen, abgestumpft, alt, langweilig, hat mir nichts mehr zu sagen. Wer die heilige Messe so erlebt, hat den eigentlichen Charakter des priesterlichen Tuns Christi in der Liturgie überhaupt nicht verstanden. Liturgie aus dem Urquell, so heißt ein Buchtitel von einem Theologen, der sich mit diesen liturgischen Fragen befasst hat. Liturgie aus dem Urquell, direkt aus dem Herzen Jesu. Man kann auch sagen, wir stehen unter dem Kreuz und das Blut Christi fließt auf uns herab. In jeder heiligen Beichte sind wir der Tschecher, der gesagt bekommt, und noch heute wirst du bei mir im Paradiese sein. Obwohl natürlich ich nicht vom Kreuz jetzt gleich hin in die Ewigkeit gehe, sondern wieder abgenommen werde und sündige und wieder neu sündige. Aber wir haben ja schon gehört, was der heilige Pfarrer von Ars gesagt hat. Jesus vergisst sogar, was du später tun wirst. In seiner großen Barmherzigkeit. Jetzt ist die Stunde. Jetzt will er dir verzeihen. Jetzt will er dir seine ganze Liebe zukommen lassen. Das sind wunderbare Gedanken, die uns zeigen, die Kirche ist in einem Raum angesiedelt, der mehr ist als vier Ecken und vier Wände und topografisch irgendwie bestimmbar, sondern wir sind wirklich schon ein Stück im himmlischen Jerusalem angesiedelt, das von oben herunterkommt auf diese Erde. Ja, über dieses Geheimnis können wir natürlich keine wissenschaftliche Angabe machen. Dass Jesus wahrer Gott ist, ist uns ein Geheimnis, das wir nur glauben können. Aber bitte, das Wort Glaube ist jetzt wiederum nicht ein Ersatzwort für Wissen, für fehlendes Wissen. Völlig falsch. Sondern eine zutiefst verwandelnde und den Menschen erfüllende Erfahrung. Der Gelähmte hat genau gewusst, was passiert war bei ihm. Obwohl die Gottheit Christi an dem Menschen, der da in Kapernaum vor ihm stand, nicht augenfällig sichtbar ist. Hätte jemand einen Fotoapparat dabei gehabt, hätte er die Gottheit Christi nicht fotografieren können. Genauso wenig und am allerwenigsten am Kreuze. Hätte er eben nur einen verblutenden Menschen, der unter furchtbaren Qualen starb, fotografieren können. Aber dass das wirklich Gott war, der das Äußerste seiner Liebe uns Menschen darin zeigen wollte, das ist eine Sache, die man nur mit dem Herzen erfassen kann. Deswegen hat ja Jesus auch zu dem Petrus gesagt, das hast du nicht aus dir selbst. Als er ihn als den Messias, den Christus, den Sohn des lebendigen Gottes bekannt hatte. Wer ist dieser Christus, der Mensch und Gott zugleich ist, in der Wüste versucht wie jeder andere Mensch und auf dem Berge verklärt, wie nur Gott im Glanze himmlischer Schönheit vor den Augen der Menschen erstehen kann, der von sich sagen kann, ehe Abraham war, bin ich, oder der sagen kann, als einfacher Mensch, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Entweder muss er ein Verrückter gewesen sein, oder wir sind ganz bescheiden zu sagen, es ist wirklich wahr. Und weil es wahr ist, deswegen ist die Kirche ein großes Geschenk und der priesterliche Dienst Christi das Schönste, was wir Menschen auf dieser Erde erfahren dürfen, wenn über uns die Worte ausgesprochen werden, deine Sünden sind dir vergeben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.